Wie würden wir Energieverfügbarkeit definieren?
Also Energieverfügbarkeit ist relativ einfach definiert als das, was meinem Körper übrig bleibt, um alles andere aufrechtzuerhalten, nachdem ich den Sport quasi abgehakt habe. Ne? Mhm. Also wir berechnen das, wobei auch es inzwischen in der Literatur Diskussionen gibt, ob die Berechnung so genau ist, aber wir berechnen es eigentlich als Energiezufuhr minus dem, was ich im Training verbraucht habe. Dann brauchen wir Energie für Reproduktion. Ja, also das ist, ich sag mal jetzt, und das gilt für alle biologischen Systeme. Um sich fortpflanzen zu können, brauchst du Energie. Das ist bei Frauen stärker ausgeprägt als bei Männern. Ja, ich sag mal, die Aufrechterhaltung eines normalen Menstruationszyklus, der Aufbau von Gewebe, auch zum Beispiel die Tatsache, dass die Körpertemperatur in der Lutealphase erhöht ist, auch so 0,2, 0,3 Gramm. Ja, diejenigen, die vielleicht auch entweder aus Verhütungsgründen oder auch zum Plan der Schwangerschaft. Das ist das, was wir am häufigsten eigentlich sehen, dass bei Athletinnen die Periode ausbleibt. Das heißt also, die Regelblutung wird unregelmäßiger oder sie fällt komplett aus. Und wie gesagt, das ist für uns so ein klassisches Anzeichen. Das Aufrechterhalten des Zyklus ist das eine, aber wenn Frau schwanger wird, ist das eine ganze Menge Energie. Also es gibt so vorsichtige Schätzungen, so knapp 100.000 Kalorien für ein Baby. Kraftsportler genommen und haben die zwei Tage vorher mit Ernährung versorgt, dass sie entweder in einem ausgeglichenen oder eben gesagt in einem defizitären Zustand waren. Mhm. Dann haben wir einen Krafttrainingssatz gemacht, volle Ausbelastung, von der wir einfach wissen, okay, Wachstumshormonausschüttung wird maximal stimuliert. Ja, und das Wachstumshormon selbst wirkt nicht direkt an der Muskulatur, sondern es stimuliert die Leber dazu, das IGF-1 zu produzieren. Mhm.
Herzlich willkommen. Es ist wieder Junk Miles Donnerstag und zur Feier des Tages darf ich heute mit meinem lieben Freund und Gast hier sitzen, nämlich Professor Dr. Carsten Köhler. Moin, Carsten.
Hallo. Und moin, ja.
Genau.
Darf ich auch mal sagen, sonst sage ich nur Servus.
Völlig richtig. Du bist nach Hamburg gekommen wegen der Podcastaufnahme. Fast einzig und allein nebenher besuchst du noch einen kleinen Kongress hier?
Ja, genau. Also das hat sich so ergeben, dass zufällig zu dieser Podcast-Aufnahme auch noch ein Kongress hier stattfindet, der wahrscheinlich seit anderthalb oder zwei Jahren geplant ist. Das sogenannte Sports Medicine Health Summit, also Sportwissenschaftler-Kongress. Und ja, der findet heute und morgen hier in Hamburg statt. Und ich habe auch diverse Auftritte dort. Aber ja.
Also auch nochmal danke an die Veranstalter, dass sie das so gelegt haben, dass das mit deiner Podcast-Aufnahme hier passt und so.
Ich gebe es weiter.
Das ist natürlich richtig gut. Professor am Institut für Bewegung, Ernährung und Gesundheit. Ist das noch, heißt es noch genau so?
Es ist kein Institut. Wir tun uns in München da so ein bisschen schwierig. Genau, es ist eine sogenannte Professur. Ja, das ist quasi die Einheit unter dem Lehrstuhl. Dahin bin ich noch nicht aufgestiegen. Das kommt hoffentlich noch irgendwann. Genau, aber
toi, toi, toi.
Das ist ein Name. Genau, aber ich habe meine eigene Forschergruppe, genau, mit so 10 bis 15 Mitgliedern. Genau, und wir sind dann in einem größeren Department, das sind Gesundheits- und Sportwissenschaften, an einer School, die heißt dann Medizin und Gesundheitswissenschaften oder Medicine and Health natürlich auf Englisch, genau.
Sitzt ihr eigentlich alle im Olympiapark?
Also wir sitzen alle im Olympiapark, genau, ja. In einem neuen Campus, sehr schöner Neubau, kann ich mal kurz Werbung machen, er ist sehr teuer, aber auch sehr schick geworden, muss ich sagen, wobei wir sitzen im Gebäude neben dem Neubau, das ist schon 20 Jahre alt, aber trotzdem auch sehr schön, wir haben da unsere Labore, sind da sehr glücklich. Aber die TU München ist natürlich überall, ganz München und außerhalb von München. Also Garching ist zum Beispiel eigentlich, da sind die meisten Studierenden, ist gar nicht mehr in München. Weihenstephan kennt man vielleicht auch mal. Ja. Auch das ist außerhalb. Und ja, die TU ist auch in Singapur, in Heilbronn und frag mich nicht was. Aber ja, also München ist, oder die TU ist überall um München herum im größten Sinne.
Und das ist schon eine richtig gute Anlage da. Also ich durfte ja ein paar Mal da sein und so und weiß noch, als ich das erste Mal alleine schon da war. Und jetzt war ich nicht allzu häufig im Olympiapark vorher in München, zugegeben. Das fand ich schon richtig beeindruckend. Und jetzt mit diesem Neubau und so weiter. Ich bin mal gespannt, wie es jetzt ist. Letztes Mal, dass ich bei euch war, war irgendwann letztes Jahr im...
Wahrscheinlich schon 2 Jahre her, wahrscheinlich.
Oder? Ich war mal einmal kurz für einen kurzen Abstecher bei dir. Und das noch nicht so lange her. Das muss so letztes Jahr im September oder Oktober oder so gewesen sein. Aber wirklich nur ganz kurz quasi. Ja. Also einmal vorbeigeschaut. Ich weiß gar nicht, ob ich da habe ich noch einen Vortrag gehalten damals bei Valentin, liebe Grüße, in dem Seminar.
Genau.
Oh, jetzt hoffe ich, dass das, vielleicht ist es schon zwei Jahre her.
Bin mir relativ sicher. Weil, also Valentin, zur kurzen Erklärung, ist ein Doktorand von mir, der macht eine Lehrveranstaltung.
Ganz
und da hast
Grüße.
du bist mindestens zweimal auch mit, ich glaube, du hast sogar mal einen Lehrauftrag bei uns.
Das ist absolut richtig.
Genau.
Ja, das ist aber auch schon wirklich lange.
Ja, genau. Und das ist also sehr positiv auch immer angeklungen, auf jeden Fall. Genau. Nee, seitdem hat sich schon noch einiges getan. Es wurde weitergebaut und jetzt ist eigentlich alles fertig, aber natürlich immer noch nicht. Aber das ist, wir sagen immer so schön, Europas modernster Sportcampus.
Ja. Also ich war auch seitdem einmal wieder an der Sporthochschule, da war ich bitter enttäuscht über die ganzen Baustellen, die da waren. Das fand ich schon überraschend. Aber also Lehrauftrag auch, ne? Ich committe mich. Also wenn ich nochmal einen machen darf, dann habe ich das jetzt gerade öffentlich gesagt.
Schriftlich, wunderbar.
Ja.
Ich bin
gerne nochmal dabei.
Einer meiner vielen Hüte ist tatsächlich auch die Verantwortung der gesamten sportwissenschaftlichen Lehre bei uns. Das heißt, also ich nehme dich beim Wort.
Ja.
Und ich unterschreibe den Lehrauftrag dann auch.
1,4 Millionen Menschen haben gerade quasi zugehört, wie ich das schon hier öffentlich preisgegeben habe.
Sehr gut.
Super. Carsten, wenn ich sage, dass du Ernährungswissenschaftler bist, greife ich da zu kurz?
Nach wie vor. Ich bin vom Training her Ernährungswissenschaftler, so wie du vom Training her Sportwissenschaftler bist. Und diesen Steigeruch wird man auch nie richtig los. Ich bin natürlich irgendwo und ich werde auch fälschlicherweise ab und zu mal als Sportwissenschaftler bezeichnet, aber ich habe das nicht studiert und ich bin Ernährungswissenschaftler, aber natürlich mit all den Facetten, die dazugehört. Aber wie gesagt, für mich ist das Thema Ernährung irgendwie nach wie vor das Allerwichtigste. Wir machen auch in unserer Forschung mal Ernährungsstudien ohne Sport, gibt's auch. Mhm. Wir machen aber eigentlich keine Trainings- oder Sportstudien ohne Ernährung. Also es geht immer irgendwie um das Thema Ernährung, Stoffwechsel etc. Und deswegen, also wie gesagt, bin ich da eigentlich ganz glücklich mit, dass ich sagen kann, ich bin Ernährungswissenschaftler, auch wenn ich, wie gesagt, eigentlich jetzt die Ausbildung von Sportwissenschaftlern verantworte.
Ja, wenn ich deinen Namen auf PubMed eingebe, wie viele Studien finde ich, bei denen du irgendeine Autorenschaft hast?
Also man muss ja ab und zu mal so Dokumente aktualisieren, wie Lebenslauf und sowas. Also ich denke, es müsste eigentlich inzwischen eine dreistellige Anzahl sein.
Locker, kann ich sagen.
Ja, aber es gibt noch andere Köhler-Cars, also da muss man ein bisschen aufpassen. Es gibt dann manche, ich kenne auch ein, zwei, man vernetzt sich dann ab und zu, wenn man irgendwelche Anfragen kriegt. Und es gibt also unter anderem
in
England gibt es einen, der auch, ich sag jetzt mal, der macht eher Grundlagenforschung im Stoffwechselbereich, aber da gab es schon ein, zwei Mal Verwechslungen, ganz witzig. Und dann gibt es, gibt noch andere Verwechslungen. Es gibt auch noch den Kollegen Carsten Krüger an der Uni Gießen, kriege ich auch regelmäßig E-Mails, genau.
Also ich habe es natürlich nachgeschaut und ich behaupte, dass ich gut ausgesiebt habe und ich glaube, ich habe... Also zumindest in den allermeisten Fällen den richtigen Carsten Köhler oder den richtigen Köhler K. getroffen, weil ich kenne ja auch so ein bisschen die anderen Autoren, mit denen du das zusammen gemacht hast und so weiter. Deswegen kann ich dir auf jeden Fall sagen, es ist eine dreistellige Anzahl. Ich komme auf, unten sind so ein paar Sachen bei, das sind eher dann so, da ging es eher um, also ich habe bei Google Scholar geguckt, da sind auch dann so ein bisschen Bücher und so weiter mit dabei.
Bücher, Abschlussarbeiten und
die alles. Die finden wir nicht bei PubMed für gewöhnlich, aber 225 Zitationen, die ich finde, jetzt streichen wir so ein paar raus, aber also dreistellig hast du dich deutlich zu klein verkauft an der Stelle. Ist auf jeden Fall.
Das würde ich, wie gesagt, ich kenne
deutlich mehr.
Ich kenne meinen Lebenslauf. Ich musste ihn gerade vor einem halben Jahr aktualisieren und wie gesagt, ich war sogar knapp,
weißt du, was seitdem alles passiert
110
ist.
Oder 120. Aber es ist am Ende ist es auch egal. Also sobald es zweistellig ist, ist es eigentlich auch.
Weißt du,
wurscht.
Weißt du, welche deiner Studien am häufigsten zitiert worden sind?
Ja, das weiß ich tatsächlich auch. Das ist eine Studie aus dem Jahr 2008, 2009. Da geht es um Nahrungsergänzungsmittelkonsum bei deutschen Leistungssportlern. Und ja, das ist, die habe ich mit meinem Kollegen oder ehemaligen Kollegen Hans Braun zusammen gemacht.
Ja.
Genau, eine große, große Befragung. Ist interessant, was dann am Ende zitiert wird. Das ist halt einfach, ich würde mal sagen, von der wissenschaftlichen Qualität her gar nicht mal so außergewöhnlich. Da habe ich wahrscheinlich deutlich bessere, spannendere Studien gemacht, aber es hat den Zeitgeist getroffen und es ist einfach was, wo viele Leute einfach sagen, okay, hier haben wir eine Zahl. Am Ende sagen alle, dass halt viele Sportler Nahrungsergänzungsmittel nehmen. Das war die Quintessenz der Studie. Dazu hätte es die Studie wahrscheinlich gar nicht gebraucht, aber ich übertreibe jetzt etwas.
Ja.
Aber das ist wahrscheinlich immer noch die Nummer eins.
Ja, ist es auf jeden Fall.
Mit großem Abstand.
Genau, mit großem Abstand. An zwei folgt, da ging es auch um Supplemente und die dann cross-kontaminiert sind mit Doping. Also da war Arbeitsgruppe Schenzer und Co. und Tevis.
Genau.
Bist du mit dabei gewesen? Und das dritte Papier habe ich mir gestern noch runtergeladen und mir nochmal angeschaut. Da bist du quasi an letzter Stelle der Autorenschaft. Weißt du, welches das ist?
Ja, ziemlich sicher, das von José Areta. Jetzt muss ich überlegen, wie sein Doktorand heißt. Den habe ich schon wieder vergessen.
Ja, ist nicht schlimm. Taylor mit Nachnamen.
Harry Taylor, genau. Ja. Und da ging es, also wir haben eine Literaturübersicht systematisch gemacht zur Energieverfügbarkeit, Definitionen und andere Dinge. Vielleicht willst du da auch hinaus. Und ich sag mal, auf die bin ich auch am stolzesten, weil, wenn du mal genauer schaust, die ist noch relativ jung. Die ist erst, glaube ich, 5 Jahre alt. Und wir haben in sehr kurzer Zeit sehr viel, die wird sehr, sehr zitiert. Und es ist immer ganz witzig, wenn ich dann auf irgendwelchen Kongresse sitze und dann irgendwelche Doktoranden nervös werden, weil sie eine Abbildung aus dieser Publikation zeigen und dann zu mir rüberschauen. Naja, gut. Ich war früher genauso, deswegen kann ich das nachvollziehen, aber ja, ganz schön.
Und besonders stolz drauf, weil?
Zwei Gründe. Zum einen, das war ein sogenannter eingeladener Review. Also es war jetzt nicht so, dass wir das geschrieben haben und dann uns eine Zeitschrift gesucht haben, sondern die Zeitschrift ist auf uns zugekommen, auf Basis einer anderen Studie, die wir vorher gemacht haben. Mhm. Und zum zweiten, weil es halt einfach, ich sag mal, in einer Zeit kam, wo zwar viele Leute, das war während Covid oder kurz vor Covid und dann während Covid, wo viele Leute viel Literaturarbeiten gemacht haben, die aber zum Teil qualitativ nicht so wahnsinnig gut sind. Mhm. Und dass wir uns gerade deswegen auch so quasi, in Anführungszeichen durchgesetzt haben gegenüber viele andere. Und weil es einfach, das war, also ich meine, gut, der erste Autor, José Areta aus Liverpool, ist auch ein guter Freund von mir. Das hat auch sehr viel Spaß gemacht. Mhm. Also deswegen kommen da viele Faktoren zusammen, aber ja.
Ja.
Und aber wie gesagt, es ist keine Studie, ne? Also man muss aufpassen.
Entschuldige, mach bitte genauso weiter. Wir lassen das mal so, damit die Leute da draußen merken, dass wenn ich hier so tue, als hätte ich irgendwie einen wissenschaftlichen Ansatz, dass jetzt, wenn die richtigen Wissenschaftler hier sitzen, dass du schön immer den Finger in die Wunde legst. Das fände ich gut. Also
beim Training machen wir es dann anders.
noch dreimal, wenn du das machst, und wir sprechen über deine Mitteldistanz vom Wochenende, wo wir uns vorher darauf geeinigt haben.
Dass ja, aber dann, ich habe noch ein Thema, was ich dann raushole.
Sehr gerne. Ja. Ich freue mich drauf. Energieverfügbarkeit. Ja. Darf ich sagen, dass das so dein zumindest Hauptsteckenpferd ist? Also garantiert nicht das Einzige, aber so das, wo du die letzten, jetzt muss man schon fast sagen, Jahrzehnte, oder? Also
korrekt.
Die meiste Zeit mit verbracht hast oder die meiste Energie und Arbeit reingesteckt hast.
Im wahrsten Sinne des Wortes Energie. Also du hast ja eben so ein bisschen, also ich habe angefangen mit Nahrungsergänzungsmitteln und habe da mir vielleicht auch ein bisschen Namen gemacht, aber ich habe irgendwie, habe ich gemerkt, das ist nicht so das Thema, auf dem ich, was mich so wahnsinnig fasziniert. Aber was mich immer schon fasziniert, ist im Grunde genommen, wie unser Körper, oder alles, was Energie angeht, und zwar lange bevor wir über Energie hier in anderen Sinne geredet haben. Aber wie gesagt, wie unser Körper mit Energie umgeht und wie gesagt, vor allem diese alte Idee, was passiert eigentlich, wenn unser Körper nicht optimal versorgt ist, dass da eben ganz grundlegende biologische Mechanismen stattfinden, die auf der einen Seite, die man wunderbar erklären kann, die auch Sinn ergeben, die aber natürlich dann auch gewisse Konsequenzen hervorrufen. Genau, und das ist so ein bisschen, also das ist ja der rote Faden, der sich durch viel meiner Forschung zieht, wie gesagt, weil ich der Meinung bin und auch, glaube ich, gute Gründe dafür habe, dass Ernährung im allerersten Sinne erstmal dazu dient, uns mit Energie zu versorgen. Und alles andere, Kohlenhydrate, Fett, Protein, Mikronährstoff, alles andere ist zweitrangig. Ne? Mhm. Und das ist quasi so ein bisschen von der Hierarchie her das Oberste. Und wie gesagt, ohne Energie funktioniert gar nichts. Ne? Also ihr redet ja auch über ATP und frag mich nicht was. Also wie gesagt, es ist omnipräsent. Und wie gesagt, deswegen finde ich das extrem faszinierend. Und klar, man rutscht immer so ein bisschen in die Schiene, immer nur dieses zu wenig. Wir machen jetzt inzwischen auch mal Studien, wo wir Leute überfüttern. Das ist auch mal ganz interessant. Das ist manchmal gar nicht so einfach. Damit tun sich die Probanden zum Teil sogar deutlich schwerer, als weniger zu essen. Aber gesagt, genau auch so diese Nuancen rauszufiltern, wie unser Körper eben auf im Grunde genommen Defizit, Überschuss und Ungleichgewicht reagiert. Ne? Das ist halt auch, da wird es am Ende sehr nicht nur philosophisch, sondern physiologisch, aber man kann dann auch wieder philosophisch werden. Das ist ganz spannend.
Ja. Wie würden wir Energieverfügbarkeit definieren?
Also Energieverfügbarkeit ist relativ einfach definiert als das, was meinem Körper übrig bleibt, um alles andere aufrechtzuerhalten, nachdem ich den Sport quasi abgehakt habe. Ne? Mhm. Also wir berechnen das Wobei auch es inzwischen in der Literatur Diskussionen gibt, ob die Berechnung so genau ist. Aber wir berechnen es eigentlich als Energiezufuhr minus dem, was ich im Training verbraucht habe. Ja? Und das ist wie ein Konto. Wenn ich meine Miete gezahlt habe, dann habe ich, ja, das geht monatlich runter. Und der Rest ist dann für alles andere. Ja? Das sind die, ich habe ja die Ausgaben, wo ich dann vielleicht auch ein bisschen spielen kann. Das ist ganz spannend. Während, wie gesagt, das, was im meine Miete, ja, oder das, was ich im Sport verbrauche, das ist erstmal weg. Das kann ich auch nicht wieder irgendwie ersetzen. Und wie gesagt, das im Grunde genommen entscheidet, oder unser Stoffwechsel ist da relativ gut darin, dann auch zu, ja, kompartmentalisieren, priorisieren, wo geht Energie hin, welche Prozesse sind wichtig, welche Prozesse sind unwichtig. Und wie gesagt, das ist so die grundlegende Idee hinter diesem gesamten Konzept. Und es gibt da immer wieder auch, ich sag mal, Diskussionen über, ja, wie valide ist das und wie testen wir das? Aber an sich ist das A, ein sehr einfaches Konzept. Ich glaube, es ist hoffentlich für jeden auch verständlich, gerade wenn man die Analogie des Bankkontos nimmt. Und aber wie gesagt, es erklärt wahnsinnig viel, was wir mit anderen Modellen gar nicht mal so wahnsinnig gut erklären können. Also wie gesagt, ich glaube, wir haben alle mal so die Energiebilanz gelernt. Ja, Energiezufuhr minus Energieumsatz. Aber das ist deutlich, in Anführungszeichen, komplexer, weil deutlich mehr Variablen reinspielen. Und zum Zweiten, weil es auch sich verändert. Ne? Also der Körper kann, genauso wie ich an meinem Bankkonto, ich passe meine Ausgaben an das, was reinkommt. Ja? Und deswegen kann es also sein, dass ich in einem ausgeglichenen Zustand bin, aber trotzdem nicht optimal versorgt bin. Und ich glaube, die Analogie mit dem Konto passt da sehr gut, weil ich glaube, wir wissen alle, wie das ist, wenn ich am Ende des Monats null auf dem Konto habe, aber halt mich eingeschränkt habe in bestimmten Sachen. Oder andersherum, wenn ich weiß, okay, ich bin optimal, kann mich optimal versorgen. Ja, und wie gesagt, das gilt für den Körper genauso.
Ich finde es total gut mit dem Konto. Ich habe gerade noch irgendwie gedacht, dann ist es auch okay, wenn ich mal einen Tag habe, wo ich mal mehr Geld ausgebe, als ich im Durchschnitt ausgeben könnte pro Tag. Das wäre in Ordnung. Heißt jetzt noch nicht, dass in der Endabrechnung am Ende des Monats alles irgendwie den Bach runtergeht. Wenn ich das aber 10 Tage in Folge mache, dann wird es schon schwierig mit dem Monatsende.
Korrekt, genau. Also ich meine, es ist immer eine Frage der Reserven. Und ich meine, ja, beim Geld wollen wir eigentlich nicht, dass die Reserven schmelzen. Das ist vielleicht deswegen, passt die Analogie da nicht so gut. Ja. Energiereserven haben wir natürlich. Wir haben auf der einen Seite, ich meine, er redet ja auch über Glykogen viel. Ne? Das ist ja auch eine Energiereserve, die ich natürlich zur Verfügung habe. Wir haben andere Reserven. Aber wir haben natürlich die große Energiereserve, die wir vielleicht viele von uns auch loswerden wollen. Das Fettgewebe. Aber genau dazu dient sie, auch gewisse Sachen abzupuffern. Aber nichtsdestotrotz, wie du schon sagst, ne, wenn ich das eben über einen sehr langen Zeitraum oder sehr ins Extrem treibe, dann kommt es auch zu negativen Konsequenzen.
Bin ich noch numerisch halbwegs richtig, wenn ich sage, dass die Energieverfügbarkeit im Normalzustand irgendwo zwischen 30 bis 45 Kalorien pro Kilogramm fettfreie Masse liegt?
Ja, also daran wird sich auch nicht so grundlegend viel ändern. Also wir sagen immer so, der optimale Bereich ist so zwischen 40 und 45. Wobei man da schon auch berücksichtigen muss, also das geht jetzt sehr in die Nuancen, aber das ist im Grunde genommen so mein Grundbedarf, ja, plus, also der Grundumsatz des Körpers, plus ein bisschen dann extra für Alltagsaktivitäten. Ja. Und wenn ich also jetzt mal zum Beispiel einen sehr inaktiven Alltag habe, was es ja auch im Sport geben soll, gerade vielleicht auch unter den Profis, dann kann das sein, dass dieser Bereich vielleicht sogar ein bisschen überschätzt wird. Oder andersherum, wenn ich jemanden habe, der sehr aktiv im Alltag ist, dann kann das vielleicht auch nicht ganz richtig sein oder ein bisschen zu wenig sein. Aber wie gesagt, das ist ein grobes, ganz gut als Daumen. Die 30 gelten eigentlich schon so als die Grenze. Wenn ich die unterschreite, dann kommt es tatsächlich zu physiologischen Anpassungen. Das heißt, der Körper geht in einen gewissen Sparmodus rein. Ja. Und je weiter ich mich von diesen 30 nach unten hin entferne, desto gravierender wird das. Und auch natürlich, also es ist am Ende dann auch ein Ergebnis von Ausschlag mal Zeit, also wie lange ich das natürlich auch mache. Wie du schon eben sagst, für einen Tag, das ist komplett egal. Das kann der Körper gut abpuffern. Und wenn ich das eine Woche mache, dann, wie gesagt, kommt es natürlich zu Veränderungen. Meistens verliere ich auch ein bisschen Gewicht, weil der Körper natürlich Energie reinpuffert, weil wir, wie gesagt, so stark uns auch nicht einschränken können. Aber wir fahren da schon Stoffwechselprozesse runter. Und da wird schon priorisiert. Und das kann ich natürlich nicht bewusst entscheiden. Das macht der Körper mehr oder weniger autark.
Ich gehe nochmal kurz einen Schritt zurück, einfach nur, um alle an Bord zu haben, gedanklich. Du hast gesagt, Energieverfügbarkeit ist Energiezufuhr minus Abzug Energieverbrauch beim Sport, sagen wir jetzt einfach. Wir machen es jetzt ein bisschen allgemein. Ja. Und dann bleibt diese Energieverfügbarkeit übrig. Und was ich gerade gesagt habe, wir bleiben kurz bei den 30 bis 45 Kalorien Energieverfügbarkeit pro Kilogramm fettfreie Masse. Mhm. Also immer in Bezug auf die fettfreie Masse, weil das ist die Masse, die Energie verbraucht am Ende. Anders als
das ist die stoffwechselaktive Masse, genau. Also.
Genau, und das ist ein schönes Wort, super. Und wenn wir uns da jetzt tendenziell am unteren Rand bewegen, also jetzt zum Beispiel machen wir mal noch solide 30 bis 35 Kalorien, dann geht das damit einher, dass wir gepaart zum Beispiel mit einem etwas aktiveren Alltag theoretisch ein leichtes Energiedefizit am Tag eingehen könnten. Wir würden gegebenenfalls auch, wenn wir das auf lange Sicht machen, vielleicht ein bisschen Gewicht verlieren. Mhm. Wir würden tendenziell die stoffwechselinaktive Masse verlieren, dann hoffentlich.
Genau.
Aber wir hätten, alles konjunktiv, möglicherweise noch nicht die Situation, dass unser Energiedefizit, das tägliche, so groß ist, dass wir uns jetzt Sorgen machen müssten, dass hier, weiß Gott, wie große endokrinologische Anpassungen stattfinden zum Beispiel oder unser Immunsystem sich wahnsinnig eingeschränkt hat oder so.
Genau. Also ich würde jetzt einfach nur, das ist jetzt reine Genauigkeit,
mal.
Also ich würde jetzt nur sagen, das eine ist das Defizit. Das Defizit ist immer Zufuhr minus Gesamtumsatz. Ja? Und das entscheidet, ob ich abnehme oder zunehme. Ja? Und das andere ist die Energieverfügbarkeit, quasi das passt der Körper sich an. Also ich kann in der Situation sein, wo mein Körper in einem Gleichgewicht ist, ich also nicht mehr abnehme. Und das sehen wir tatsächlich auch häufig. Wir haben Sportler, die sagen, okay, am Anfang habe ich abgenommen, irgendwann bin ich bei einem Plateau erreicht. Mhm. Der Körper hat sich angepasst durch zwei Dinge. Zum einen hat er seinen Umsatz reduziert, weil wir gern Gewicht verloren haben, aber auch bestimmte Prozesse ein bisschen runtergefahren haben. Und das ist das, was ich meine. Physiologisch, wir kommen immer wieder wir wollen auf ein Gleichgewicht kommen, ja, unser Körper. Langfristig muss unser Energieumsatz ziemlich genau dem entsprechen, was wir auch zuführen. Das funktioniert anders nicht, ne? Also, das ist einfach Thermodynamik, Grundlagen. Aber es kann eben sein, dass ich in einem ausgeglichenen Zustand bin, aber ich eben nicht optimal meinen Stoffwechsel versorge. Weil das ist genau die Krux an der Sache. Der Stoffwechsel kann sich ein Stück weit anpassen oder diese Anpassung kann zum Teil auch relativ groß sein. Sehen wir, ich sag mal, bei normalem Sport relativ wenig, aber gerade so bei einer starken Gewichtsreduktion, wirklich wenn wir Adipositas-Patienten oder sowas haben, dann kann diese Anpassung, das sind 400, 500, 600 Kalorien pro Tag, sehen wir, der Stoffwechsel fährt quasi runter, also. Ja, da wird Energie eingespart. Und das führt dazu, wie gesagt, dass der Körper langfristig dann wieder in einem Gleichgewicht ist. Das heißt, ich bin in einem relativen Defizit, aber absolut bin ich ausgeglichen. Mhm. Ja, und deswegen, also wer diesen Begriff REDS, relatives Energiedefizit, gehört hat, der ist relativ heiß, genau, es ist kein absolutes Defizit, weil sonst würden wir weiter abnehmen. Aber genau dieses, ich sage jetzt mal, was vielleicht die Leute kennen, das Plateau irgendwann, es geht nicht mehr weiter runter auf der Waage. Mhm. Ich müsste dann in ein stärkeres Defizit oder wieder in ein Defizit kommen. Das heißt, ich müsste meine Energieverfügbarkeit weiter reduzieren, um weiter abzunehmen. Und das ist, ja, wie gesagt, so ein bisschen dann die...
Aber habe parallel schon die Einschränkungen, die
damit einhergehen. Genau, natürlich. Also es wird schwieriger. Ne? Also ich muss quasi je mehr kämpfen, um weiter abzunehmen. Und wie gesagt, deswegen sehen wir das heuer häufig, dass Leute dann auch nach langen Phasen, dann dass der Stoffwechsel sich eben gesagt herunterreguliert hat und gesundheitliche Probleme auftreten, die müssen wir dann auch langfristig da wieder rausholen. Das ist jetzt auch nichts, dass wir dann immer denen kurz die Ernährung anpassen, sondern das dauert zum Teil je nach Problemen, also endokrinologische Probleme, Probleme im Knochenstoffwechsel, das kann Jahre dauern, bis die sich wirklich wieder komplett erholt haben.
Mhm. Ja. Und jetzt bewegen wir uns schon um die ganzen Auswirkungen. Du hast es eben schon gesagt, der Körper schaltet dann runter und der priorisiert auch natürlich ein gutes Stückchen selber. Das ist natürlich ganz viel wahrscheinlich auch evolutionsbiologisch bedingt. Was sind so die ersten Stufen und was sind auch dann, also bis hin zu den extremsten Auswirkungen, die man so haben kann?
Also erstmal grundsätzlich, es gibt so, ich sage jetzt mal, verschiedene Eimer, für die unser Körper Energie aufwenden muss. Ja? Also das ist klar Bewegung, ja, das würde ich jetzt mal unter dem Bereich Sport abhaken, wobei Alltagsbewegung natürlich auch dazu zählt. Also ansonsten aber, also wir müssen Körpertemperatur aufrechterhalten. Ja? Also wir funktionieren ungefähr bei 37 Grad, das weiß jeder, da ist ein bisschen Spiel drin. Aber auch jetzt nicht so wahnsinnig viel. Ne? Also wir können nicht unsere Körpertemperatur auf 34 Grad runterregulieren. Ja, aber es gibt schon Studien, die auch zeigen, dass, also jetzt auch vielleicht bei extremen Fällen, die Körpertemperatur vielleicht schon so 0,2, 0,3 Grad absinken kann, als Anpassung. Dann brauchen wir Energie für Reproduktion. Ja, also das ist, ich sag mal jetzt, und das gilt für alle biologischen Systeme. Um sich fortpflanzen zu können, brauchst du Energie. Das ist bei Frauen stärker ausgeprägt als bei Männern. Ja, ich sag mal, die Aufrechterhaltung eines normalen Menstruationszyklus, der Aufbau von Gewebe, auch zum Beispiel die Tatsache, dass die Körpertemperatur in der Lutealphase erhöht ist, auch so 0,2, 0,3 Gramm. Ja, diejenigen, die vielleicht auch ja, entweder aus Verhütungsgründen oder auch zum Plan der Schwangerschaft, wir wissen das relativ genau, das ist relativ verlässlich, auch diese Temperaturmessung, aber das, ne, der Körper steckt da ordentlich Energie rein, das sind so geschätzt etwa 10% des Rohumsatzes, ganz grob, den Frauen aufwenden müssen, ja, und zwar aber halt auch nur in den reproduktiven Jahren, das heißt also, ja, ich sag mal ganz grob zwischen 16 und 50. Mhm. Bei Männern ist das deutlich geringer, also die Produktion von Samen und sonstigen, das ist in Anführungszeichen relativ unaufwendig. Ne?
So ein stumpfes Geschlecht auch.
Das hast du jetzt gesagt.
Ne? Ist endokrinologisch schon eher ein stumpfes Geschlecht.
Ja, also es gibt auch da gibt es einige Überraschungen. Wie gesagt, also da, aber wie gesagt, das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, ja, also das ist das, was wir am häufigsten eigentlich sehen, dass bei Athletinnen die Periode ausbleibt. Das heißt also, die Regelblutung wird unregelmäßiger oder sie fällt komplett aus. Und wie gesagt, das ist für uns so ein klassisches Anzeichen. Es kann andere Ursachen haben. Es gibt viele andere Ursachen für so eine sogenannte Amenorrhoe. Aber wie gesagt, wir wissen, dass also ein Energiedefizit ist ein ganz, ganz klarer Indikator. Mhm. Ja, und oder andersherum ist es ein ganz klarer Indikator für ein Energiedefizit. Bei Männern sehen wir auch, dass zum Beispiel der Testosteronspiegel absinkt, dass so Sachen wie die Libido runtergeht. Ja, aber es ist deutlich subtiler, würde ich mal sagen. Es ist nicht so was man auch direkt merkt. Ja. Und das kann dann wiederum auch andere Konsequenzen haben. Also gerade die weiblichen Sexualhormone, also vor allem das Östrogen, wirkt sich auf den Knochenstoffwechsel aus. Und zwar verhindert es, dass Knochen abgebaut wird. Ja, wenn jetzt diese Amenorrhoe eintritt, also der Körper im Grunde gesagt, ich fahre mal meine Reproduktion runter, weil gerade kann ich es mir nicht leisten, mich zu reproduzieren. Das ist auch so eine Sache. Eine Frau hat ja auch nicht nur, also das Aufrechterhalten des Zyklus ist das eine, aber wenn eine Frau schwanger wird, ist das eine ganze Menge Energie. Also es gibt so vorsichtige Schätzungen, so knapp 100.000 Kalorien für ein Baby. Ja, also quasi von Empfängnis bis zur Geburt, ja, die eine Frau investieren muss.
100.000 Kalorien.
Ja, genau. Ja, und das ist also, ja, kann man
Alter.
Naja. Okay, das ist der Aufbau von Gewebe, das ist der Aufbau des Babys und das, ne, eine Schwangerschaft dauert ja auch ein bisschen. Also das kann man schon, das ist Investition. Und dann, ja, in der Regel, also jetzt, ich sage jetzt mal, in der Natur ist es ja auch vorgesehen, dass diese Kinder dann auch über einen gewissen Zeitraum auch mit Energie versorgt werden müssen. Also auch, dass dann nicht mehr, das dann geborene Kind kostet auch nochmal Energie. Also deswegen ist es schon, es ist schon sehr clever von der Natur zu sagen, ich fahre das mal runter, wenn ich nicht ausreichend Energie zur Verfügung habe. Das ist jetzt auch nicht auf den Sport begrenzt. Also es gibt Studien, es gibt eine Wissenschaftlerin aus Polen, die sich viel mit Arbeiterinnen in der Landwirtschaft beschäftigt hat und genau dasselbe Phänomen auch sieht, dass da in den Phasen, in denen viel körperlich gearbeitet wird, auch die Frauen unfruchtbar werden. Ja. Also deswegen ist das nichts. Und wie gesagt, es macht Sinn, bei Tieren sieht man das genauso. Aber wie gesagt, es wirkt sich dann, das Östrogen wirkt sich auf den Knochenstoffwechsel vor allem aus, indem es, im Grunde genommen, wenn das wegfällt, die Knochensubstanz verloren geht. Weil im Grunde genommen dieser Block des Östrogens, das Östrogen sagt eigentlich, jetzt bitte nicht abbauen, ja, das fällt weg. Genauso wie das dann bei Frauen in der Menopause auch wegfällt. Deswegen haben wir häufig Osteoporosefälle in der Menopause. Das ist dann in gewisser Weise ein bisschen vergleichbar. Und dann kann es, also selten kommt es wirklich zur Osteoporose. Da müsste schon sehr viel passieren. Das trifft manchmal auf, was häufiger dann passiert, sind einfach Stressfrakturen oder auch Stressreaktionen. Ja, und ich glaube, da können vielleicht die einen oder anderen, es gibt auch da wieder viele andere Gründe, natürlich ein Lied von singen, was das aber bedeutet. Aber im Grunde genommen ist das auch eben Knochensubstanz, die eben sich nicht anpassen kann an den mechanischen Reiz. Weil eben ja das Gleichgewicht von Knochenabbau und Knochenaufbau gestört ist. Und wie gesagt, dann kommt es irgendwann dann zu einer Überlastung, die dann, wie gesagt, bis hin zu einer Stressfraktur gehen kann. Und je nachdem, wo die lokalisiert ist, kann das dann halt auch durchaus problematisch werden. Ja. Das sind so, wie gesagt, sind so die absoluten Klassiker. Wir wissen aber auch zum Beispiel, dass das Immunsystem, auch das kostet Energie. Ja. dass ich mich quasi mein Körper jederzeit einsatzbereit ist. Das sind so ein bisschen die 5% für die NATO, die wir ausgeben. Das macht unser Körper auch. Sorry.
Ja. Nee, machen wir ruhig.
Ja, genau. Aber das ist so ein bisschen, ja, das ist auch etwas, wie gesagt, da können wir auch einsparen. Und ich kriege dann irgendwann die Rechnung, wenn ich dann halt einen Infekt zum Beispiel mehr anfange, weil mein Immunsystem da doch irgendwann mal unterdrückt ist. Ja, und das ist aber auch so, es ist nicht ganz so, ich sag mal, ganz so linear. Also erstmal ist, das wissen wir häufig auch, wenn Stress entsteht, sind wir eigentlich erstmal sogar, ist unser Immunsystem gewisserweise sogar besser. Ja, weil wir in einer akuten Stressphase eine Infektion zum Beispiel gar nicht gebrauchen können. Ja. Aber wenn das eben chronisch eintritt, dann ist es häufig so. Wie gesagt, das glaube ich, kennen die einen oder anderen auch, dass es in bestimmten Phasen einfach häufiger dann auch zu Infekten kommt. Mhm. Ich kann natürlich andere Dinge unternehmen, um das ein Stück weit zu verhindern, aber wie gesagt, das Immunsystem vielleicht etwas labiler ist, ändert dann erstmal nichts daran. Ja. Mhm. Das sind so die Sachen. Wir haben inzwischen auch, wir wissen auch mehr, also Wachstum ist auch wiederum ein Prozess, der Energie kostet. Und wir haben, das ist übrigens die Studie, die dann zu diesem eingeladenen Review geführt hat. Da haben wir mal uns angeschaut, wie der Krafttrainingsreiz übersetzt wird, und zwar also hormonell übersetzt wird, in quasi Wachstum. Wenn wir in einem Energiedefizit sind oder in einer geringen Energieverfügbarkeit gegenüber einer ausgeglichenen Energieverfügbarkeit. Wir haben also Kraftsportler genommen und haben die 2 Tage vorher mit Ernährung versorgt, dass sie entweder in einem ausgeglichenen oder eben gesagt in einem defizitären Zustand waren. Mhm. Dann haben wir einen Krafttrainingssatz gemacht, volle Ausbelastung, von der wir einfach wissen, okay, Wachstumshormonausschüttung wird maximal stimuliert. Ja, und das Wachstumshormon selbst wirkt nicht direkt an der Muskulatur, sondern es stimuliert die Leber dazu, das IGF-1 zu produzieren. Mhm. IGF-1, weißt du wahrscheinlich noch, für die Hörer, Insulin-like Growth Factor 1, das ist das, was eigentlich am Muskel, am Knochen und an anderen Organen primär für einen Wachstumsreiz sorgt. Und da haben wir eben nach 2 Tagen quasi einer geringen Energieverfügbarkeit oder eines Defizits haben wir gesehen, dass das Wachstumshormon zwar angestiegen ist und zwar deutlich mehr angestiegen ist, aber das IGF-1, was wir eigentlich brauchen, das war so um knapp 50% reduziert. Ja. Also wie gesagt, es waren 2 Tage, ein einzelner Krafttrainingsreiz hat schon gereicht, um im Grunde genommen ja den Wachstumsreiz zu unterdrücken. Und Kollegen in Dänemark und auch in Australien haben das dann noch ein bisschen weitergemacht, haben sich dann eben auch noch auf zellulärer Ebene angeschaut, was passiert mit der Muskelproteinsynthese, die ist auch reduziert. Also wie gesagt, das geht auch zu Kosten oder zu Lasten des Muskelwachstums oder des Wachstums allgemein. Ja. Weil auch das, wie gesagt, ein Prozess ist, der Energie kostet. Ja. Und also wie gesagt, deswegen ist eigentlich nur alles, was irgendwie Energie kostet, aber nicht essentiell ist fürs Überleben, ein Stück weit bedroht. Ja. Und der Körper möchte immer natürlich erstmal überleben. Das ist der stärkste Drang. Und die wichtigen, ich sage jetzt mal, die wirklich wichtigen Dinge, die ich zum Überleben brauche, das ist die Körpertemperatur, der Aufrechterhaltung meiner Organe, der wichtigen Organe natürlich. Ne. Muskel ist kein wichtiger Organ, aber mein Hirn, mein Herz, meine Leber, meine Nieren, das sind die wichtigen Organe, die ich aufrechterhalte. Und dafür brauche ich also ja die Energie und alles andere, in Anführungszeichen, ist ein Stück weit Luxus. Und wie gesagt, Muskulatur kann ich irgendwann auch wieder aufbauen, wenn ich in einem Zustand bin, wo ich ausreichend Energie zur Verfügung habe.
Weißt du noch, Dunkel, wie defizitär die Kraftsportler sich ernährt haben in den 2, 3 Tagen?
Also wir haben die auf 15 Kilokalorien pro Kilogramm fettfreie Masse heruntergebracht. Ja. Das heißt, also es war schon deutlich unterhalb dieser Grenze. Ja. Ja, und die haben jetzt in diesen, weil es nur 2 Tage waren, haben die nicht viel abgenommen. Ja. Aber wenn die das so eine Woche durchgehalten hätten, dann hätten die wahrscheinlich so 1 Kilo in der Woche abgenommen oder 1,5 Kilo. Ja, das war schon ein relativ starkes Defizit, was ich jetzt niemandem empfehlen würde. Tatsächlich, uns ging es eher ums Prinzip. Ja. Aber wie gesagt, also die Kollegen in Australien, die haben das sogar auf diese 30 runtergebracht, also 30 Kilokalorien, was wir so ein bisschen gesagt haben, ist die Grenze. Ja. Und auch da war die Muskelproteinsynthese schon reduziert gegenüber den ausgeglichenen 40 bis 45. Ne?
Was würden wir erwarten? Ist immer schwierig zu sagen, aber was würden wir erwarten, wenn dieser Zeitraum länger wäre, wenn das nicht 2, 3 Tage wären, sondern, also ich denke jetzt vor allen Dingen an die Praxis. Ja. Ich meine, irgendwo wird das nicht aus der hohlen Hand sein, dass es Leute geben wird, die vielleicht auch eine Woche lang in irgendeinem Energiedefizit sich in der ungefähren Größenordnung befinden.
Absolut. Also ich meine, auch dazu können wir in gewisser Weise eine Antwort geben. Das war so ein bisschen, also ich habe ja gesagt, das war dieses alles so irgendwie Covid-Zeit herum entstanden. Mhm. Also der Doktorand von mir damals, der das nächste Projekt wäre eigentlich gewesen, diese Studie jetzt zu nehmen. Wir haben einmal geschaut und jetzt machen wir ein komplettes Krafttrainingsprogramm, mal 4 Wochen, 8 Wochen oder 12 Wochen eigentlich sogar, und schauen, wie sich die Entwicklung der Muskelmasse, aber auch die Entwicklung der Kraft vor allem, wie das aussieht.
Ja.
Das haben wir dann nicht gemacht, weil Covid kam und wir nicht rekrutieren konnten. Wir haben aber stattdessen viel in die Literatur geschaut. Und haben dann, und das ist auch eine Publikation, auf die bin ich sehr, eigentlich sehr stolz, weil es wirklich das Beste aus der Situation gemacht haben. Wir haben wirklich am Ende, also der hat hunderte von Studien durchgegangen, hat Daten extrahiert, und wir konnten da zeigen, und zwar haben wir uns eigentlich das Phänomen angeschaut, was passiert, wenn du Krafttraining machst in einem Defizit gegenüber Krafttraining im ausgeglichenen Zustand. Mhm. Wie viel Muskelmasse, also nimmst du überhaupt an Muskelmasse zu oder nimmst du an Muskelmasse ab? Und wie groß ist aber vor allem der Unterschied gegenüber denen, die quasi ausgeglichene Bilanz sind? Und wie gesagt, wie wirkt sich das auf die Kraft aus? Und wir konnten zeigen, dass es die weiterhin Muskelmasse, also die meisten haben ihre Muskelmasse aufrechterhalten, sogar tendenziell ein bisschen Muskelmasse sogar aufgebaut, aber deutlich weniger als diejenigen im Defizit. Ja, und es ist jetzt immer die Frage, was möchte ich? Möchte ich Muskelmasse aufbauen oder nicht? Wenn es darum geht, Muskelmasse zu erhalten und ich Krafttraining mache, um Muskelmasse zu erhalten, ist es super, ja, weil es genau das tut. Wenn ich Muskelmasse aufbauen möchte, ist es in einem Defizit nicht unmöglich, aber es ist deutlich schwieriger. Und wenn ich das primäre Ziel ist, Muskelmasse aufzubauen, sollte ich natürlich nicht in einem Defizit sein. Sogar einen leichten Überschuss. Ne? Mhm. Was aber ganz interessant war eben dieser zweite Teil. Wir haben uns die Entwicklung der Kraft angeschaut. Und da gab es überhaupt keine Unterschiede. Das heißt also, der Kraftzuwachs war überhaupt nicht davon abhängig, ob ich in einem Defizit war oder ob ich in einem ausgeglichenen Zustand war. Nein, wir haben die wirklich mehr oder weniger identische Mengen. Es gab eine große Streubreite, es waren viele verschiedene Studien, die wir auch zusammengebracht haben. Aber der Endeffekt war nahezu identisch. Mhm. Das Einzige, was man dazu sagen muss, das waren alles Leute, die angefangen haben mit Krafttraining, mit ein oder zwei Ausnahmen. Das heißt, also Leute, wo wir wissen, die legen relativ schnell an Kraft zu. Ja, da sind viele neuronale Prozesse involviert. Jetzt nicht nur quasi die reine Muskelmasse, die die Kraft ausmacht. Deswegen würden wir diese Studie ganz gerne auch nochmal wiederholen, irgendwann mit Sportlern, die schon Krafttrainingserfahrung haben, um zu schauen, okay, ist das dann immer noch so? Aber grundsätzlich, wie gesagt, zeigt das wahnsinnig gut. Also auch Muskelwachstum heißt nicht automatisch, ich meine, das hast du als Sportwissenschaftler auch gelernt, ne? Muskelmasse korreliert zwar mit Muskelkraft, aber es ist bei weitem nicht der einzige Faktor. Ja. Und du kannst eben jemanden haben mit deutlich mehr Muskelmasse, der aber, wie gesagt, die Kraft nicht hat, oder andersherum auch jemand, der die Kraft hat, der gar nicht unbedingt die riesigen Muskelberge hat. Und ne, funktionale Masse ist da viel wichtiger.
Wir haben jetzt über Krafttraining gesprochen. Wir waren bei IGF-1, was also als ein Marker, anhand dessen ich gut erkennen würde, wenn da eine niedrige Energieverfügbarkeit vorliegt, wie eine Anpassung reduziert sein kann. Ja. Was würden wir beim Ausdauersport für vielleicht auch Anpassungsreduktion oder Einschränkungen erwarten?
Ja, gut, irgendwie müssen wir auf den Ausdauersport.
Alles
gut, ist mir auch was lieber. Nein, aber ich meine, also IGF-1 ist natürlich, wie gesagt, stimuliert nicht nur Muskelwachstum, es stimuliert auch viele andere anabole Prozesse. Und bei Anabol denken wir natürlich immer an Muskelaufbau, aber zum Beispiel die Einlagerung von Glykogen ist ein ganz klarer anaboler Prozess. Ja. Ich baue Struktur auf, ich nehme überschüssige Kohlenhydrate und speichere sie in der Muskulatur. Und ich meine, ihr redet viel über Glykogen. Ich glaube, ich muss den Hörern nicht erklären, was das bedeutet.
Kannst du das schon nochmal in eigenen Worten wiedergeben?
Wir lagern vor allem die Kohlenhydrate natürlich in der Muskulatur an, schnell verfügbare Energie etc. Dabei belasse ich es mal. Aber wie gesagt, wir wissen, dass die Glykogeneinlagerung natürlich in so einem Zustand auch reduziert ist. Zum einen, weil weniger Kohlenhydrate da sind. Ja. Zum anderen aber auch, weil der Reiz auch natürlich nicht gegeben wird, weil die Kohlenhydrate natürlich auch woanders gebraucht werden. Ne? Es ist jetzt auf einmal Mangelware. Warum sollte ich die jetzt in Muskelglykogen einlagern, wenn ich erstmal meinen Energiebedarf decken muss? Ja? Und wie gesagt, das würde dann also für den Ausdauersportler bedeuten, dass ich einfach deutlich schlechter Reserven bilde für zum Beispiel einen Wettkampf, wenn das denn mein Ziel ist. Ne? Mhm. Also deswegen sollten wir eigentlich auch vor einem Wettkampf natürlich nie in einem, per se nicht in einem Defizit sein. Auch da gilt übrigens eigentlich sogar ein Überschuss sein. Sonst würde der Körper gar nicht auf die Idee kommen, diese extra Energie in Glykogen einzulagern. Aber wie gesagt, das wäre zum Beispiel eine Sache. Wir wissen auch natürlich, dass da auch immer das Verhältnis von, ich sag mal, oxidativem zu nicht oxidativem Stoffwechsel ein Stück weit beeinflusst wird. Wobei das ist auch so ein bisschen die Frage, ist das die Energie oder ist das die Verfügbarkeit zum Beispiel? Also ich für den Begriff der Kohlenhydratverfügbarkeit heute auch mal ein. Also der Valentin, der eben schon genannt ist, der im Rahmen seiner Promotion haben wir gerade ein ganz spannendes Projekt, wo wir auf nicht nur auf die Energieverfügbarkeit achten, sondern auf die Kohlenhydratverfügbarkeit. Weil es durchaus auch Überlegungen gibt, dass man eben, dass der Körper nicht nur auf Energie reagiert, sondern vor allem auch zum Beispiel auf die Verfügbarkeit von Kohlenhydraten oder auch nicht. Und wir da auch so ein bisschen systematisch mal untersuchen, ob eine, ich sage jetzt mal ganz blöd gesagt, eine geringe Energieverfügbarkeit bei gleichzeitig hoher Kohlenhydratverfügbarkeit vielleicht den Körper in andere Situationen bringt. Und ja, also im Grunde genommen bedeutet das, die Leute haben quasi, die essen oder nehmen wenig Energie auf, aber der Kohlenhydratanteil ist extrem hoch. Mhm. Und wir sehen jetzt, ich will nicht vorgreifen, aber das ist was, nächste Woche ist European College of Sports Science Kongress. Da werden wir die Daten vorstellen. Es zeigt sich, dass so diese hormonellen Veränderungen etwas gedämpft werden, ne? Also die Abnahme zum Beispiel des IGF-1, dass das weniger stark runtergeht, wenn wir den Leuten sehr viel Kohlenhydrate geben. Ja? Das heißt, also diese Kohlenhydrate haben in gewisser Weise so eine Art schützende Funktion. Andere Veränderungen, aber zum Beispiel also gerade so Einfluss auf den Fettstoffwechsel, natürlich dann wenig überraschend, auch stärker ausgeprägt sind, wenn wir mit der Energie auch die Kohlenhydrate reduzieren. Ja, weil wir den Körper natürlich dann auch zwingen, im Grunde genommen auf körpereigene Fette noch mehr angewiesen zu sein und damit den Fettstoffwechsel ein bisschen stärker belasten. Also wie gesagt, unsere Forschung bewegt sich da auch ein bisschen weiter und wir werden, ich sag mal, diversifizieren uns etwas mehr noch und gehen manchmal auch weg von der Energie, noch mehr in eigene einzelne Energieträger. Aber wie gesagt, zelluläre Anpassungsprozesse sind natürlich davon betroffen. In manchen Fällen aber halt auch durchaus mal positiv. Das muss man auch mal sich eingestehen. Also ein Defizit ist manchmal tatsächlich auch, kann ich auch als Stimulus nutzen. So ist es nicht. Es ist nicht immer schlecht. Ja, aber es sollte natürlich A, koordiniert sein und es sollte natürlich nie so groß sein, dass es wirklich auf zulasten von gesundheitlichen Dingen geht.
Ja, die Dosis macht das Gift, ne? Ist immer der Klassiker. Klassiker. Ja. Und du hast es eben auch gesagt, das benutze ich auch immer gerne, dass das Streben nach Ausgeglichenheit und nach Balance irgendwo da ist und dass natürlich ein Stress oder ein Reiz gesetzt wird, um dann eine Anpassung herbeizuführen, damit dann wieder irgendeine Form von Balance stattfindet. Aber ja, genau wie du es gesagt hast, mit der Dosis entsprechend, ne, und vor allem koordiniert. Jetzt haben wir über gerade auch hormonelle Veränderungen gesprochen und über Energiedefizite. Und jetzt glaube ich, dass es für viele natürlich, gerade jetzt so aus dem gelebten Leben, aus dem gelebten Trainingsalltag, natürlich eine Hürde ist, für sich selber auch ein Stück weit herauszufinden, wo sie sich jetzt gerade mit welcher Energieverfügbarkeit bewegen. Gibt es irgendwie so kleine Haushaltstipps, wo du sagen würdest, das sind Dinge, die man selber im Trainingsalltag, wir bleiben jetzt kurz beim Ausdauersport, machen wir's, also wir reden von einer Sport oder von Sportarten, die mit einem erhöhteren Umfang einhergehen, die jetzt weniger Kraftreiz haben, aber trotzdem natürlich gewisse Intensitäten irgendwie mit sich bringen. Was sind so die Haushaltstricks, die ich anwenden kann, um zumindest für mich einen groben Eindruck zu haben, ob ich hier auf einem guten, vielleicht auch gesunden Level unterwegs bin oder eher nicht?
Also das Schöne an dieser Formel, die wir im Grunde genommen, ist ja wirklich einfach eine reine Subtraktion. Ne? Also wir sagen Energiezufuhr minus Energieumsatz im Training. Ja? Und dann normalisiert auf die fettfreie Masse. Also wenn ich meine fettfreie Masse kenne, ja, und ich sage jetzt mal, wenn ich meinen Körperfettanteil kenne, dann kann ich das quasi aus dem Körpergewicht berechnen. Genau. Ja. Wunderbar, so viel Mathe trauen wir den Leuten zu. Und wenn ich jetzt, also ich habe gesagt, meine fettfreie Masse, ich sage jetzt einfach mal, es sind 60, damit kann man gut rechnen, 60 Kilogramm fettfreie Masse. Ja? Dann nehme ich diese mit und multipliziere die mit 40, damit es wieder einfach ist. 40 mal 60 sind 2400. 2400 Kalorien ist im Grunde genommen das, was ich meinem Körper zusätzlich zum Training geben muss, um in einem grünen Bereich zu sein. Ja? Und das kann ich im Grunde genommen, diese Zahl kann ich mir aufschreiben. Und das ist das, was ich an einem Tag, an dem ich kein Training mache, brauche. Ja? Wie gesagt, ich nehme jetzt mal, gehe davon aus, dass niemand 5 Stunden mit dem Fahrrad als Fahrradkurier unterwegs ist. Dann ist es eine andere Sache. Ja? Also dann nehme ich diese Zahl. Das ist das, was ich an trainingsfreien Tagen zu mir nehmen sollte. Und jetzt, ja, die meisten werden, also gerade im Ausdauersport, in irgendeiner Weise tracken, wie hoch ihr Energieumsatz im Training ist. Ja, dass das nicht immer ganz genau ist, wissen wir alle, aber für unsere Zwecke reicht es. Mhm. Und jetzt, ja, wenn ich weiß, okay, ich war jetzt eine Stunde Radfahren und mein Garmin zeigt mir an, das waren 700 Kalorien, dann nehme ich das. und packe das da oben drauf. Das heißt, an dem Tag sollte ich, das sollte mein Ziel sein. Ja, 700 plus 2400, 3100 Kalorien. Wenn ich aber eine 6 Stunden Ausfahrt habe und komme auf 3000 Kalorien, dann muss ich halt auf 5400 Kalorien kommen. Das muss ich jetzt wieder, du hast ja eben gesagt, das muss nicht innerhalb von einem Tag passieren. Also ich muss jetzt nicht alles reinschaufeln. Ich kann das verteilen und vorher und nachher. Das ist, aber das sollte nur das als Orientierung. Das ist das Schöne daran. Ja? Ich muss nicht großartig Stoffwechselmessungen machen. Ich muss meinen Ruheumsatz machen, dies und das nicht bestimmen. Die Daten, die wir haben, reichen um Pi mal Daumen dem Körper, das so weit planen zu können. Und dann habe ich das Schöne auch, und das machen wir inzwischen auch nicht nur in der Forschung, das machen wir auch tatsächlich in der Sporternährung, in der Beratung mit verschiedenen Kooperationspartnern, Olympiastützpunkt, für Sportverbände etc. Ja, anstatt immer quasi hinterher zu rennen, was habe ich gegessen, das ist quasi die Maßgabe. Und dann kann ich so ein bisschen modular agieren, dass ich zum Beispiel weiß, okay, meine 2400 Kalorien sehen ungefähr so aus, ja, das kann ich in Portionen von bestimmten Lebensmitteln schon mal aufteilen, dass ich ungefähr weiß, okay, damit komme ich hin und dann kann ich das auch eben hochrechnen, dass ich sage, okay, jetzt habe ich, weiß ich, und das ist vielleicht auch für euch gut, ja, Trainingsplan steht schon für die nächste Woche, ich kann auch schon vorausplanen, ja, weil daran wird sich nichts ändern, es sei denn, ich nehme, die Einheit fällt aus, aber dann kann ich das wieder weglassen, aber ich kann ein Stück weit auch schon planen und weiß, okay, nächste Woche habe ich, ich sage jetzt mal 8 Stunden Training, ich kann ungefähr prognostizieren, wie groß der Energieumsatz ist und am Ende kann ich mir das schon auch ein Stück weit zurechtlehnen und das in meine Planung machen. Und damit habe ich nicht diesen Stress, immer dem hinterherzurennen, sondern ich kann proaktiv sein. Was anderes, ganz ehrlich, machen die Radteams auch nicht. Die nutzen vielleicht etwas genauere Formeln am Ende, aber am Ende agieren die genauso. Ja, die wissen auch, okay, bei der Etappe ungefähr werden die Leute so und so viel Watt treten, das sind so und so viel Energie, also müssen unsere Athleten so und so viel futtern. Ja? Und so planen, in Anführungszeichen, das hört sich schön an, wenn die sagen, dass sie ganz individualisiert für jeden einzelnen Sportler das machen. Das ist am Ende auch viel, viel einfach rechnen. Das kann ich für mich genauso machen. Und wie gesagt, also das ist eine Genauigkeit, die viel besser ist, als wie gesagt, wenn ich anfange, hier mit irgendwelchen Dingen meine Ernährung zu protokollieren und am Ende des Tages dann aufrechnen, habe ich genug gegessen oder nicht. Also Proaktivität ist da wahnsinnig gut und es führt auch dazu, dass die Leute sich mit dem Thema ein bisschen mehr beschäftigen, was auch immer schon wichtig ist.
Die Radfahrer haben immer den Vorteil, dass die quasi ausschließlich eine Sportart machen, bei der man es wirklich auch richtig gut präzise beziffern kann, wie der Energieumsatz jetzt gerade gewesen ist. Ne?
Ja, wobei Triathleten sind da genauso.
Ja, ist ähnlich, du hast schon völlig recht.
Ja. Und selbst die Fußballer, ja, also ich meine, gut, es gibt inzwischen auch gute Möglichkeiten zu tracken, wie viel ich, ne? Also es ist richtig, es gibt andere Sportarten, wo es deutlich komplexer ist, aber in der Regel ist der Energieumsatz dann auch nicht so hoch. Ja? Und wie gesagt, also die, wo es relevant ist, da können wir das schon relativ gut abschätzen und und wie gesagt, in den meisten Fällen reicht auch erstmal Pi mal Daumen, weil das darf man auch nicht vergessen, unser Körper hat eigentlich auch ganz gute Systeme, uns zu signalisieren, dass wir mal was essen sollten oder auch nicht.
Ja.
Hunger, genau. Und auch Sättigung nicht vergessen. Ja. Witzigerweise funktioniert das eine besser als das andere. Ja, das ist so ein bisschen, das ist natürlich auch wieder unserer Natur oder unseren Genen geschuldet, dass das eine besser funktioniert. Aber grundsätzlich sind diese Regelmechanismen schon auch da. Ich weiß, viele Sportler haben durchaus auch die Erfahrung gemacht, dass es eben nicht immer reicht, nur auf Hunger zu essen und nur dann zu essen, wenn die hungrig sind, sondern dass da natürlich auch manchmal gegessen wird, wenn man eben eigentlich gefühlt schon satt ist oder gar keinen Hunger hat. Das ist richtig. Aber wie gesagt, wenn ich Hunger verspüre, ist das schon ein relativ gutes Zeichen dafür, dass da ein Defizit vorliegt.
Und vorausgesetzt, also was würdest du sagen, wie sehr beeinflusst so ein Glukosehaushalt das Hungergefühl? Also wenn ich mir jetzt vorstelle, so für gewöhnlich, wenn ich mein Frühstück hinter mir habe, dann, ich habe morgens meinen Quark gegessen, ein paar Nüsse, ein paar Beeren da rein und so weiter und so fort, dann zieht sich das Hungergefühl recht lange raus, würde ich denken. Ja. Wenn ich wahrscheinlich die gleiche Energiemenge, die das Frühstück hat, mit kurzkettigen Kohlenhydraten in Form von Schokomüsli mit ein bisschen Milch nehmen würde, würde ich vorsichtig denken, jetzt nur von mir selber, dass mein Hungergefühl deutlich schneller zurückkäme.
Das ist richtig. Also ich meine, Hunger ist jetzt nicht ein, es gibt nicht ein Hormon oder ein Faktor, der Hunger bewirkt, sondern es ist ein Zusammenspiel von ganz, ganz vielen Dingen. Und da fließen hunderte von Signalen rein. Also akut, ne, du sprichst auf den Blutzuckerspiegel an. Ja, ein Blutzuckerspiegel, der fällt, ist immer für den Körper ein Zeichen. Und je schneller der fällt, desto eher ist ein Zeichen dafür, auch Nachschub haben zu wollen. Vor allem, wenn wir dann auch in den Zustand einer Hypoglykämie, also Unterzuckerung, kommen, ja, dann geht der Körper, ist jetzt erstmal an das akute Überleben. Ja, wir wollen nicht ohnmächtig werden oder tot umfallen, deswegen brauchen wir Kohlenhydrate. Ja, ich übertreibe jetzt, aber so im Grunde genommen, so agieren wir. Und deswegen ist es halt so, dass bestimmte Sachen, also Lebensmittel, wo der Blutzuckerverlauf selbst bei derselben Menge an Kohlenhydraten flacher ist, also weniger stark ansteigt und damit auch langsamer, gemächlicher wieder absinkt, einfach auch deutlich länger sättigen. Ja, hat aber auch noch andere Faktoren. Also auch mein Magen ist voller, auch Magenfüllung ist was die Sättigung betrifft. Proteine, auch deren Verdauung ist etwas verzögert, verzögern auch die Aufnahme von Kohlenhydraten. Deswegen fühlst du dich danach auch satter. Wir wissen auch, dass sie an sich stärker sättigen als Fette und Kohlenhydrate. Aber wie gesagt, das ist jetzt wieder eine Frage, in was für einem Zustand du das möchtest, ne? Also ich, ohne jetzt irgendwas unterstellen zu wollen, aber wenn es eher darum geht, zu vermeiden, dass ich zu viel esse, dann ist das natürlich ein super praktischer Tipp, ja. Aber wenn ich jetzt natürlich in der Phase bin, ich möchte vor dem Wettkampf Kohlenhydrate reinbekommen oder ich habe einen Athleten, ja, ich meine, wir arbeiten auch mit den Ruderern zusammen, die müssen halt manchmal auf 6.500, 7.000 Kalorien am Tag kommen, ja. Wenn ich denen jetzt sage, hier ist mal bitte ein langsättigendes Frühstück, ja, dann kommen die, dann nehme ich denen Möglichkeit weg, möglichst viel Energie zuzuführen. Oder wie gesagt, wenn ich in der Wettkampfvorbereitung bin und ich möchte quasi Kohlenhydrate rechts und links reinbekommen, dann sollte ich das auch egal tun. Nie. Genau. Ja, und also das ist genau die Frage der Situation. Wir leben natürlich in einer Gesellschaft, wo es relativ einfach ist, viel Kalorien zu mir zu nehmen, und zwar in so einer Menge und auch in einer Zeit und einer Zubereitung, dass unser, ich sag mal, natürliches Sättigungssystem da nicht hinterherkommt. Mhm. Ja, und das ist vielleicht so ein bisschen auch die Ursache für den aktuellen High-Protein-Trend, der weiterhin anhält. Aber wie gesagt, am Ende ist das eine Frage der Situation. Und
das High-Protein-Ding. Würdest du sagen, ist es, also ich gebe gerne zu, ich gehe zu selten in Supermärkte, als dass ich immer den richtig guten Überblick hätte. Aber ist es noch anhaltend von vor 10 Jahren oder ist es wieder neu aufgekommen?
Also ja, das ist so ein bisschen, ich meine, ich bin da vielleicht ein bisschen biased, weil ich lange in den USA war und erst vor 6 Jahren aus den USA zurückgekommen bin. Und ich hatte immer das Gefühl, dass dieses High Protein in den USA stärker war, als es in Deutschland war. Aber inzwischen ist diese Welle so ein bisschen nach Deutschland geschwappt. Also es ist natürlich unterschiedliche Dinge. Das eine sind ja Proteinpräparate, das andere sind irgendwelche Dinge mit Protein anzureichern. Wie gesagt, es gibt den Quäse, der Quark und Käse, der irgendwie mehr mit Protein reicher ist als so Sachen. Oder das Proteinbrot vom Bäcker. Das sind reine Marketing-Sachen. Ja. Ich meine, ja, man muss ja auch überlegen, man muss natürlich auch gucken, welches Protein, was ist da drin tatsächlich? Ist das ein zugesetztes Protein? In der Regel ist das dann kein qualitativ hochwertiges Protein. Das ist irgendwie wahrscheinlich, ohne jetzt generalisieren zu wollen, einfach auch Dinge, die bei der Lebensmittelproduktion so abfallen, die dann vielleicht sonst entsorgt werden, werden dann noch und dann für viel Geld weiterverkauft. Ja. Mhm. Und also deswegen bin ich da so ein bisschen vorsichtig. Wie gesagt, es trifft so ein bisschen Lebensmittel. Hype trifft dann auch auf die Realität, dass wir natürlich, wie gesagt, als Gesellschaft tendenziell eher mit Übergewicht und Adipositas kämpfen als mit Unterversorgung und dann vielleicht auch eben Dinge tun müssen, um das ein Stück weit nicht zu bekämpfen, aber zumindest ein Stück weit zu verhindern.
Kurz und knapp, du musst dir ein Frühstück aussuchen. Mhm. Und das ist jetzt, du hast einen Sportler, den betreust du, der trainiert 15 Stunden die Woche. Wie sieht das eine Frühstück aus? Wir müssen das jetzt kurz, ich brauche es ganz prägnant. Du darfst jetzt nicht nach links und rechts ausweichen und sagen, und dann dies noch und das. Ich weiß, ich kenne das selber, Frühstück? Das perfekte Frühstück für den Ausdauersportler im Training. Und ich zitiere dich später nicht reißerisch mit der Headline, Ernährungswissenschaftler Carsten Köhler präsentiert das perfekte Frühstück. Wir sind nicht bei der Bild.
Wie viele Fragen darf ich stellen noch? Ne?
Du darfst noch 2 Fragen stellen.
Ja, okay. Oh, 2 Fragen, muss ich mir gut überlegen. Also die Frage, hat er schon trainiert oder hat er nicht trainiert?
Er trainiert noch.
Er trainiert noch.
Also der steht morgens auf und dann nach Wachwerden macht er das Frühstück und der hat auch genug Zeit. Also der trainiert jetzt nicht direkt danach, sondern der hat auf jeden Fall noch Stunde, anderthalb, vielleicht 2 Zeit zu verdauen. Also es ist nicht das Frühstück, um 6, bevor du um 6.30 Uhr ins Wasser springst und 5 Kilometer schwimmst.
Und die zweite, also gut, jetzt müsste ich die, du hast die Frage nur halb beantwortet, ich habe sie auch nicht präzise gestellt, was macht er? Also wie viel trainiert er und was ist die, der Zweck der Trainingseinheit? Und die Frage ist natürlich, was hat er vorher gemacht? Ne? Also ein bisschen, deswegen, ja, es ist, ja.
Der hatte gestern, nee, jetzt kriegst du auch eine prägnante Antwort. Ich kann sonst nicht prägnante Antworten von dir verlangen und dann keine geben. Der hatte gestern Ruhetag. Mhm. Also der hat das habe ich eben noch gedacht, als du das gesagt hast, mit der Energieverfügbarkeit und dass man das nicht am selben Tag wieder aufholen muss. Also das war ein ganz wichtiger Punkt für mich, wo ich gedacht habe, ich habe immer gute Erfahrungen damit gemacht, auch im Profi-Triathlon, was jetzt keine Sportart ist, die bekannt dafür ist, wenn überhaupt einen richtigen Ruhetag oder gar zwei zu machen. Ja. Aber ich habe immer gute Erfahrungen mit Zweien gemacht. Mhm. Einfach auch, weil ich glaube, dass das dem Sportler nochmal die Möglichkeit gibt, plakativ jetzt, die Speicher nochmal wieder aufzufüllen und wieder ein bisschen Energie zu tanken und nicht die ganze Zeit auf so einem Low-Level rumzufahren. Anderes Thema.
Zwei in Folge?
Sondern Montag und Donnerstag. Ja, ja, also so, dass du quasi eine Woche aufteilst in mehr oder weniger zwei Blöcke und dann aber halt wirklich sagen kannst, nach dem ersten Dreierblock oder wie auch immer was, folgt nochmal ein Ruhetag, wo du dich wirklich nur locker bewegst. Wo du vielleicht mal eine Stunde schwimmen gehst, aber im Vergleich zu sonstigen 6-7 Stunden Training am Tag ist das vielleicht ein Fünftel von dem, was du sonst trainierst. Und es ist alles locker und es ist nichts Qualitatives, klingt immer so doof, aber nichts Hochintensives oder irgendwas. Also so halt. Was ich sagen wollte ist, wir sind am Tag nach dem Ruhetag und es steht auch ein moderater Trainingstag an. Es ist jetzt nicht dieser Tag, wo man irgendwie 7 Stunden trainiert, sondern es steht an, eine Stunde moderate Intensität schwimmen, 2,5-3 Stunden Radfahren, eine Stunde locker laufen. Der klassische Dienstag. Ja. So. Und jetzt kommt das Frühstück.
Okay. Das ist schon eine Menge. Also gut. Du hast 15 Stunden gesamt pro Woche und dann trainiert er einfach mal 5 Stunden. So, ich merke schon. Ja, gut.
25 gut. Gesamt pro Woche,
kurz und knapp. Okay, gut. Okay, aber das macht einen riesen Unterschied aus, weil wenn er erst eine Stunde schwimmt und dann noch eine Radfahrt, dann müssen wir schon, also dann würde ich halt deutlich stärker auf Kohlenhydrate setzen, auch einfach, weil es wird lang, ne? Ja. Also ich meine, grundsätzlich würde ich ich würde immer auf Kohlenhydrate erstmal setzen, weil wir zum einen Kohlenhydrate auch morgens tendenziell besser verstoffwechseln, der Glukoseanstieg, Insulinausschüttung etc. ist morgens reduziert und ich brauche das auch einfach jetzt für die Menge, die du gerade skizziert hast, in welcher Form die geliefert werden. In dem Fall würde ich jetzt, wir sind nicht in einem Carbloading oder sonst was, also ich würde jetzt auf jeden Fall gucken, dass ich das mit einer gescheiten Menge an Ballaststoffen verpacke. Das heißt also jetzt nicht weißes Toast mit Marmelade und sonst nichts, sondern vielleicht eher ein Vollkorntoast, Brötchen etc. Also ich bin Gebäckfreund, aber das kann natürlich auch, das kann auch Porridge, Haferflocken oder sonst was sein. Das ist, die Quelle ist egal. Und wenn ich gerne Reis zum Frühstück esse, vielleicht nicht mit Ketchup, ich habe den Podcast gehört vor 2-3 Wochen, dann
das ist nicht deine Auswahl bei der Mitteldistanz vorher, Reis mit Ketchup.
Nee. Okay. Dann ist das, das ist in Ordnung. Ich würde natürlich gucken, dass ich muss am Ende auch, wenn der so viel trainiert, würde ich auf jeden Fall auch Protein dazu nehmen. Das heißt also, ob das jetzt ein Quark ist, Eier sind in die Richtung. Auf jeden Fall einfach A, Sättigung, B, aber muss ich ja auch auf meinen auch zum Teil erhöhten Proteinbedarf auch einfach kommen. Ja. Mhm. Und du merkst schon, ich schwimme ein bisschen. Also eine Sache, die ich sehr ungern mache, ich gebe Leuten nicht vor, was sie essen, sondern wir basieren das auf dem, was die Leute normalerweise essen und adaptieren. Wenn ich jemanden habe, der gern Toast isst zum Frühstück, dann gebe ich dem auch weiterhin Toast. Ich modifiziere vielleicht nur Wasser auf das Toast packen, wie der Toast tatsächlich aussieht. Ja, und das ist das A und O.
Ich weiß das natürlich, dass du das ungern machst. Auch deswegen, und jetzt korrigiere mich da nochmal, wenn ich Studienteilnehmer bei euch bin und es geht um Energieverfügbarkeit, hast du mir mal erzählt, fand ich total gut, dass ihr mittlerweile hingeht, wenn ihr wisst, der soll eine standardisierte Menge an Energie zuführen, dass der Proband so ein kleines bisschen seine Präferenz vorgeben darf, eher Reis, eher Nudeln und dann aber die Mahlzeit auch in quasi die Zutaten für die Mahlzeit geliefert bekommt, sodass er sich die dann fertig machen kann. Ja. Ist das richtig?
Also das ist, also wir hatten mal eine Phase, du warst auch mal Studienteilnehmer bei uns, da waren wir noch relativ lax und haben den Leuten quasi gesagt, wir passen so ein bisschen an, was da normalerweise ist, haben wir festgestellt, das ist sehr aufwendig, deswegen, also wir haben auch so eine Art modulares System inzwischen, dass wir, ja, wie ich das eben genommen auch habe, man kann das relativ einfach machen, dann gibt es eben Rezepte mit verschiedenen Portionsgrößen und wir wissen einfach, Ernährung funktioniert, Compliance funktioniert, also Compliance heißt für immer, die Studienteilnehmer halten sich an das, was wir ihnen vorgeben. Ja? Mhm. Und wir erzielen nicht immer 100%, aber ich sage mal 98% Compliance, wenn wir den Leuten das geben, was sie tatsächlich auch essen sollen. Weil wenn wir denen sagen, ist High Protein, ja, dann interpretiert das der eine so und der andere so. Und das merken wir selbst bei Leuten, also Sport oder auch Ernährungswissenschaften, Studenten oder Studentinnen, die das machen, denken wir, die wissen alle ganz genau Bescheid. Nee, tun sie auch nicht. Also deswegen geben wir inzwischen, wir geben den Leuten vorgepackt, auch abgewogen Lebensmittel mit und sagen, also und so, dass es minimale Vorbereitung ist. Und wie gesagt, das führt dazu, dass wir kontrollieren können, was die Leute tatsächlich zu sich nehmen. Mhm. Und wir mit relativ großer Gewissheit tatsächlich auch wissen, okay, die essen dann auch, das sind dann meistens ganz leckere Sachen. Also wir haben da schon auch so eine gewisse Menürotation. Wenn man 3 Wochen Studien macht bei uns, dann wiederholt sich es zwar mal, aber es waren, glaube ich, es hat sich noch nie jemand über das beschwert, was es gibt, vielleicht über die Menge. Das ist was anderes, aber das ist, das funktioniert ganz gut. Aber wie gesagt, wir haben da einen gewissen, ja, eine gewisse Routine entwickelt. Ja? Wir haben da quasi eine ganze Linie an Zubereitungen und auch Hilfskräfte, die nichts anderes tun, als nur einkaufen, Lebensmittel verpacken und dann den Probanden zukommen. Mhm. Wir hatten mal eine Phase, da haben wir Flüssignahrung gemacht. Mhm. Das, also diese Studie mit den Bodybuildern zum Beispiel, haben wir komplett Flüssignahrung gemacht, weil wir da auch so ein bisschen, ja, den Placebo-Effekt wegnehmen wollten. Ja? Also wir wollten tatsächlich, die Leute haben von uns dann einfach Flaschen bekommen mit Flüssignahrung, individuell ausgerechnet, wie viel Kalorien, wie viel Protein und alles Mögliche. Und das haben sie getrunken. Ja? Und es gab vielleicht verschiedene Geschmäcker, aber es war ansonsten identisch. Das ist quasi so das Optimale, was man in so einer Studie machen kann, ist aber total, ja, also nicht nachhaltig. Nach 2-3 Tagen waren die Leute alle durch und haben sich dann wieder gefreut. Deswegen, was wir manchmal machen, ist, dass wir so eine Trinknahrung pro Tag machen. Das funktioniert immer ganz gut. 2 feste Nahrungen oder manchmal auch andersrum. Aber wie gesagt, das Ziel ist immer kontrollieren, die Leute bei Laune halten. Weil Essen am Ende, wissen wir alle, den meisten von uns macht Essen Spaß. Mhm. Und wenn wir das wegnehmen, dann sind die Leute ganz schnell schlecht gelaunt. Aber wie gesagt, trotzdem die Kontrolle beibehalten ist halt für uns wichtig. Und wie gesagt, andersherum, das gilt für mich jetzt als in der Praxis genauso. Ja, wenn ich eben die Kontrolle über das behalte und die Dinge, die ich planen kann, auch plane, proaktiv sein kann, kann ich das auch als einzelner Athlet, auch als Hobbyathlet wunderbar machen, indem ich einfach einen Überblick habe, okay, das ist ungefähr das, was ich brauche an dem Tag, weil Grundbedarf plus X durch Training, und dann kann ich relativ entspannt an die Sache rangehen.
Mega. Ich könnte dich noch zehntausende Fragen stellen, ich habe aber vor allen Dingen auch deine Uhr im Blick. Deswegen kann ich die 8 Themen ungefähr locker, über die ich mit dir eigentlich noch reden wollte. Die
kannst vertagen du ja mal aufzählen.
Wir vertagen sie aufs nächste Mal. Ich war vorbereitet auf Reds und auf vor allen Dingen auch die Diskussion darum, ob es das denn jetzt gibt und ob es das nicht gibt. Also den Artikel von Aska und Co. habe ich mir natürlich durchgelesen. Ja. Und? Also ich... Wir machen das jetzt, ohne dass wir die Leute abholen, kurz einmal, worum es da genau ging. Aber ich verstehe die Diskussion. Natürlich bietet ein verhältnismäßig einfaches Modell irgendwie Ansätze zur Kritik, wenn es um das Thema Genauigkeit und so geht. Das ist mir alles klar. Auf der anderen Seite muss ich sagen, fand ich die Diskussion auch sehr theoretisch. Also das ist sowas, ich kann es ja zumindest halbwegs, würde ich behaupten, aus der wissenschaftlichen Sicht kann ich das nachvollziehen und da verstehe ich das auch, dass das vielleicht in irgendeiner Form standardisiert ist und dass man, wenn man dann die Kritik anbringt, dass man eben den Energieverbrauch nicht präzise erfassen kann, dass man, ja, da hat man einen Punkt, keine Frage, ja, würde ich so sehen, oder auch die Stoffwechsellage nicht vorhersehen kann und so weiter und so fort. Auf der anderen Seite denke ich mir, und jetzt kommt der Praktiker, so vereinfachte Modelle, die helfen einem ja auch. Ne? Und die helfen einem ja vor allen Dingen auch dabei, irgendwie, wenn ich eine gewisse Anzahl an Menschen habe, auch so eine Simplifizierung zu haben, die dazu beiträgt, dass ich am Ende weiß, bin ich hier auf dem richtigen Weg, ja oder nein. Was ich gar nicht so verkehrt fand, war die Kritik, dass so die geringe Energieverfügbarkeit im Zentrum steht und dass alles andere, was daraus entstehen kann, also alles andere, was zum Syndrom Red dazugehören kann, dass das so daraus entsteht. Also da würde jetzt der Mentalcoach in mir denken, dass natürlich vielleicht auch mentale Aspekte dazu führen, dass ich eine geringe Energieverfügbarkeit habe, weil ich ein disruptives Verhältnis zum Essen zum Beispiel habe. Ich mich nicht auf die Waage stellen will, weil. Und das sind alles so Sachen, die kennt der Praktiker auch, ne? Da, die Athleten kennst du genauso wie ich, bei denen das vorkommt. Ansonsten fand ich die Diskussion ein bisschen, also der Titel ist ja recht reißerisch quasi, ne? Existiert das eigentlich? Das ist immer grundsätzlich was, was mich eher abschreckt, auch wenn es so ein bisschen zu populär der Bedarf nach Außendarstellung da ist und die reißerische Headline da ist. Das ist irgendwie was, wie gesagt, da kann ich nicht so gut mit. Aber als ich es dann gelesen habe, hat sich das auch so ein bisschen bestätigt. Ich verstehe die Hintergründe, aber es war mir ein bisschen zu theoretisch, die Diskussion.
Okay, gut.
Was sagst du?
Ja, alles gesagt. Nee, also es ist witzig, es ist leider manchmal so, dass ich dann in der Wissenschaft, ist ja auch gut, Wissenschaft lebt von Kontroversen und Diskussionen, ja, dass man Dinge auch prüft. Und auch da bin ich voll bei dir. Also ich kenne auf beiden Seiten, es gab dann auch einen Gegenartikel dazu, ich kenne auf beiden Seiten viele Leute und ich bin froh, dass ich da nicht dabei bin, weil am Ende, irgendjemand schreit immer, wir haben die Wahrheit für uns gepachtet und die Wahrheit liegt irgendwo natürlich dazwischen. Also wie du auch sagst, es gibt genug Argumente, das vielleicht auch zu kritisieren oder zu sagen, okay, das Modell ist nicht perfekt. Welches Modell ist perfekt? Dann wäre es kein Modell. Also ich glaube aber auch, und ich bin da auch durchaus, ich bin da kritisch, ich verwende auch den Ausdruck Reds nicht immer, weil es eben sicherlich auch, weil es eben auch diese Diskussion gibt, aber auch, weil ich nicht den Eindruck erwecken möchte, dass alles ist. Ne? Also wenn, ich sag mal, wir haben Fälle, wo Leute uns anschreiben und sagen, mir tut die Schulter weh, habe ich Reds. Und das ist dann, also es ist nicht alles, hängt damit zusammen, aber wie gesagt, es ist, die Evidenz ist für bestimmte Sachen relativ klar. Und das Gute ist, was du auch sagst, es wurde da mit dem etwas einem Namen gegeben, dass viele Leute auch gesagt haben, okay, jetzt kann ich mich damit identifizieren. Ja? Und im schlimmsten Fall ist es mir lieber, dass jemand sagt, der kommt mit der Schulter und sagt, ich habe Reds, und wir sagen denen, nee, du hast es nicht, aber geh mal zum Orthopäden. Das ist mir lieber, als wenn wir eine Athletin haben, die seit 2 Jahren keine Periode hat, die dritte Stressfraktur hat, und die dann von der Gynäkologin oder vom Orthopäden dann die Pille verschrieben bekommt, weil niemand von dem Thema eine Ahnung hat. Anders scheint einfach mal zu sagen, okay, pass mal auf, hier, du solltest an der Ernährung was machen. Zu dem Punkt, also gestörtes Essverhalten ist relativ eindeutig für uns in allen Projekten, wenn wir wirklich uns die Entstehung anschauen, mit Abstand das häufigste. Also gestörtes Verhältnis zum Essen, die Dinge, die du beschrieben hast, ist relativ häufig der Fall. Nicht immer, und deswegen hat das auch so ein bisschen diese Stigmatisierung, okay, dann liegt eine Essstörung vor und was auch immer, hat das auch ein Stück weit weggenommen. Es gibt einen relativ, in Anführungszeichen, einen klaren Begriff. Und deswegen bin ich da eigentlich sehr praktisch dafür, dass es das gibt. Und es gab ja auch andere Begriffe, die da nicht so gut passen. Aber wie gesagt, ich beobachte die Diskussion so ein bisschen von außen. Ich nehme mir mein Popcorn und schaue zu. Und wie gesagt, es ist schade, weil eigentlich glaube ich, wenn man die Energie, die in so eine Diskussion gesteckt würde, dann mehr in Forschung stecken würde, würde, glaube ich, deutlich mehr reinkommen. Ja. Aber wie gesagt, am Ende führt es dazu, dass die Leute sich auch ein Stück weit hoffentlich hinterfragen, und ist immer ganz gut. Aber wie gesagt, sowas kommt in der, es ist nur schade, dass dann so ein bisschen, dass sowas schwappt halt, weil aufgrund der reißerischen Meldung schwappt dann auch viel mehr in die Öffentlichkeit als andere Dinge.
Auf jeden Fall.
Aber wie gesagt, an sich.
Und ich finde das, ich ergänze das noch, ich finde das Modell, dass ich da das die ersten Male mit zu tun hatte, ich komme noch aus der Übertrainingssyndrom-Thematik. Und irgendwann ist ja klar gewesen, also Übertraining ist ein Wort. Ich finde, heute taucht es, ich weiß nicht, ob es seltener auftaucht, aber ich habe es schon mal häufiger gehört, glaube ich. Und wenn man sich mit dem Übertrainingssyndrom beschäftigt, das ist ja noch viel komplizierter als das Modell Reds. So, und da bist du ja dann irgendwann auf dem Weg gewesen, dass du gesagt hast, okay, wenn es tendenziell Symptomähnlichkeit gibt zum Übertrainingssyndrom, aber es hat mit einer niedrigen Energieverfügbarkeit zu tun, dann ist es nicht Übertraining, sondern dann biegst du jetzt bitte zu Reds ab, so ungefähr. Und das fand ich zugegeben hilfreich, weil das halt extrem viele Fälle dann auf einmal eben mit diesem Reds-Modell, ich will nicht sagen aufgelöst hat, die waren trotzdem da, aber es hat ein bisschen Klarheit und Erkenntnis gebracht. Genau. Ne? Und das war halt so, beim Übertrainingssyndrom stehst du da und denkst dir, ja, das so multifaktorell, einzig und allein über Ausschlussverfahren mit Methoden, die kein normaler Mensch zugänglich haben kann. Also wo du niemals, bis das ja diagnostiziert ist, ja, der Weg ist ja, der ist unendlich. Also im wahrsten Sinne des Wortes. Da kriegst du ja nie einen Punkt. Du kannst ja das noch und das noch und das noch testen. Und dann fand ich das Modell eigentlich, also auch jetzt für den Praktiker, total
angepasst. Das ist richtig. Und ich meine, aber wie gesagt, da muss man auch vorsichtig sein. Also nicht jedes Übertraining ist oder.
Nein, genau.
Und, aber es gibt gewisse Überlappungen, genau. Und das ist genau der Punkt. Ne? Also das Modell lebt davon, dass es einfach ist. Aber wie gesagt, es lebt halt auch davon. Das kann nicht alles erklären. Aber im Zweifel muss man sich halt überlegen, ne? Was gebe ich lieber. Lieber einen zu viel, der dann, ja, wo man das wieder ausschließt, anstatt andersherum die Leute halt ohne irgendeine Erklärung. Und das haben wir tatsächlich, also wir haben wirklich Athleten, die zu uns kommen, die zum Teil wirklich lange Leidenswege hinter sich haben. Und die einfach sagen, hey, danke, ich hab was. Und jetzt macht das alles auch Sinn, was ich erfahren habe. Und wie gesagt, also wir hatten halt früher vor allem, ne, diese Female Athlete Triad bei Frauen, ja. Das heißt, Männer haben sich da nicht angesprochen gefühlt. Ja, und ich kenne genug Fälle, niedriges Testosteron, Stressfrakturen, viele andere Dinge, die sie auch jetzt einmal sagen, okay, guck mal, ja, das macht Sinn, aber damals hätte ich mich das nicht so getraut, darüber zu reden, weil ich nenne diese, da will man nicht einsortiert werden und man hat sich da nicht zugehörig gefühlt. Also wie gesagt, deswegen bin ich da, ja, also wie gesagt, ich beobachte das und ich glaube am Ende, ich hoffe immer, dass die Vernunft am Ende bei allen siegt.
Ja, sehr gut. Eigentlich schon fast ein gutes Schlusswort, aber in aller Kürze noch. Abschließend eine Frage, wenn du auf die Ernährungswissenschaft guckst, die ja wahrscheinlich wie kaum eine andere Wissenschaft auch manchmal, ich will nicht sagen getrieben ist, aber wahnsinnig viele Trends auswirft, dann so im Alltag, wir waren jetzt beim Proteintrend, wir haben weiß Gott wie viele verschiedene Ernährungsformen als Trend und so weiter. Jetzt aber in Bezug auf die Wissenschaft, das ist mir ganz wichtig, ich will nicht irgendwie hier populäre Trends haben, sondern was würdest du sagen, gibt's? Es gibt sicherlich mehrere Trends, aber such dir einen aus, den du auch so ein bisschen im Auge hast. Gibt es irgendwas, was uns in der Ernährungswissenschaft in den nächsten Jahren erwartet als Trend, wo du sagst, da machen wir auf jeden Fall nochmal einen richtig ordentlichen Schritt?
Also ich glaube, das ist jetzt wieder so eine Frage. Ich meine, du willst ja im Grunde genommen Sachen wissen, die eigentlich noch nicht in die Öffentlichkeit oder nicht in die schwaffen. Aber also ich glaube, der mit Abstand wichtigste Sache ist in dem Sinne die Personalisierung. Ja? Und dass wir einfach, dass wir verstehen, dass Person X anders auf einen Reiz reagiert als Person Y. Ja? Und ich sage jetzt mal, Sportwissenschaftler wissen das schon seit 50, 60, 70 Jahren, ja, dass bestimmte Faktoren bei der einen Person anders wirken als bei der anderen, ja. Und da sind wir in der Ernährung, da sind wir tatsächlich noch in den Kinderschuhen, ja. Und man hat irgendwann angefangen, natürlich aufgrund von genetischen Sachen oder sonst was, aber wir sehen das in ganz vielen Studien. Wir haben eine Intervention, bei der einen Person wirkt sie so und bei der anderen Person wirkt sie das genaue Gegenteil. Wir haben, also ich meine, ja, das geht über Gewichtsverlust, das geht so, geht über alles, ne. Und das ist was. Damit verbunden, je mehr Daten wir haben, desto besser können wir A erklären, warum, ja, ich sage jetzt mal, mit der einen Intervention der eine zunimmt, der andere abnimmt oder der eine 10 Kilo verliert und der andere nur 2 Kilo verliert. Mit den Daten können wir das vorher, also erstmal erklären und irgendwann dann auch anfangen, vorherzusagen. Und das ist so mal, ich sag mal, was war mein erster Ausflug in maschinelles Lernen, KI. Also wir haben jetzt mal, wir fangen tatsächlich auch an, das ist eher in dem Bereich Gewichtsverlust, dass wir da mal so ein bisschen auch mit Daten rumspielen. Und ich habe eine Doktorandin, die ist Mathematikerin, wir haben da so ein paar Sachen ausprobiert und die erste Publikation, die, ja, das fühlt sich so ein bisschen an, wir sind dann noch absolut in den Kinderschuhen, ne? Aber wir haben eben mit Machine Learning Algorithmen entwickelt, die schon mal etwas genauer vorhersagen können, ob eine Person abnimmt oder wie viel eine Person abnimmt und auf einen bestimmten Reiz antwortet. Und je mehr Daten wir haben, und da rede ich jetzt schon über, ja, Gadgets, aber vielleicht auch Dinge, ja, ich weiß, ne, du Interesse an Stoffwechsel etc. Also ich gehe davon aus, dass wir irgendwann auch, also Glucose-Monitoring inzwischen, ja, ist ja mehr oder weniger verfügbar, ein Stück weit vielleicht auch vorbei. Ich glaube aber, ne, also das ist ja so, wir haben jetzt mal angefangen, eine Sache zu messen, wenn wir natürlich aber mehrdimensional denken, also nicht, ich sage jetzt mal, klar, du Laktat, ja, aber noch viele andere Sachen Leptin messen.
Als Beispiel
ist ob irgendwas. Das jetzt Hormone sind oder Stoffwechselsubstanzen, was auch immer, wenn wir auf einmal anfangen, eben vieldimensional unseren Stoffwechsel auch relativ als deutlich genauer zu erfassen. Nicht nur alle 3 Monate, ich gehe mal zum Arzt, sondern ich habe das jetzt 24 Stunden verfügbar oder mit welcher Messgenauigkeit. Ja. Und ich mache das auch im Alltag und nicht in irgendeiner Laborsituation. Also je mehr Daten wir haben, desto besser können wir dann auch, wie gesagt, diese personelle Aspekte machen. Und wie gesagt, das im Grunde genommen, ist vielleicht kein Trend, sondern einfach eine Richtung, in die es geht. Und natürlich wird da KI und was auch immer mit reinkommen, weil wir mit diesen riesen Datenmengen gar nicht unbedingt umgehen können. Also deswegen gehe ich davon aus. Das wird natürlich, wie gesagt, auch, dafür wird es auch viele Trends im klassischen Sinn, nicht nur im wissenschaftlichen Sinn, sondern es wird auch viele Gadgets und viele Dinge geben, die wahrscheinlich auch überhaupt nichts bringen, ja, und für die wir viel Geld ausgeben, aber das gehört auch immer dazu. Aber wie gesagt, das ist relativ eindeutig, dass es in die Richtung gehen wird.
Carsten, vielen lieben Dank für all die Infos. Das war sensationell und du musst nochmal wiederkommen, ob das im Zuge des Kongresses ist oder nicht, das finden wir noch raus, aber herzlichen Dank.
Vielen Dank für die Fragen, ich komme gerne wieder und wie gesagt, auch zur Not ohne Kongress.
Bis dann.
Danke.
Ciao.
Ciao.
Das war die aktuelle Junk Miles Episode. Vielen Dank fürs Zuhören.
Und wenn dir diese Folge gefallen hat und du den Junk Miles Podcast generell ganz anständig findest, abonniere uns gern auf den gängigen Podcast-Kanälen.
Richtig glücklich machst du uns mit einer 5-Sterne-Bewertung, die du zum Beispiel bei Spotify oder Apple Podcasts abgeben kannst.
Vielen lieben Dank und bis zum nächsten Junk Miles Donnerstag.
Dies ist eine Produktion der TLDR Studios.